Ja, ich freue mich auf den Abend mit euch, sicher und geborgen in unruhiger Zeit. Und ich denke, dass wir alle merken, dass wir tatsächlich in einer völlig unruhigen Zeit leben. Gesellschaftlich geht es drunter und drüber und es weiß keiner einen Ausweg aus den Situationen, in denen wir stecken. Keiner kann eine Lösung anbieten. Man hat Angst, sich irgendwo in einer Stadt abends zu bewegen, weil man vielleicht nicht mehr so sicher ist. Zumindest als Frauen ist das noch schwieriger geworden. Geborgenheit finden wir auch kaum noch. Es gibt mehr Stress als Geborgenheit. Und doch das Thema sicher und geborgen in unruhiger Zeit. Ich möchte nicht heute Abend über Politik mit euch nachdenken. Da kann ich auch keine Lösung anbieten. Da kann man sicherlich ganz geteilter Meinung sein. Aber es geht um eine innere Sicherheit, die man trotzdem bekommen kann, auch in dieser unruhigen Zeit, in der wir leben. Und ich möchte gerne heute Abend einen Psalm mit euch durchnehmen von einem Mann, der ihn geschrieben hat, der selbst in sehr unruhigen Zeiten gelebt hat. Er hat in jungen Jahren mit Bären gekämpft als Hirte. Er hat mit Löwen gekämpft, also hat er draußen übernachtet bei der Herde und nicht wie heute die Schafhirten danach schön ins warme Bett sich zu legen, sondern er war draußen und hat seine Herde verteidigt gegen diese Feinde. Er wird in jüngeren Jahren zum König Israels gesalbt. Es gab nur schon einen König. Und dieser König sah in diesem neu Gesalbten natürlich einen Nebenbuhler und denkt, bevor ich vom Thron gestoßen werde von ihm, bringe ich ihn erst um. Ganz einfache Sache, oder? Und er verfolgt diesen jungen Freund, David, mindestens 10 Jahre. Also 10 Jahre auf der Flucht bis ins Ausland. Und wir können uns vorstellen, dass das keine angenehme Zeit für ihn war. Ich weiß nicht, ob einer von euch geflohen ist. Manche Flüchtlinge kommen ja rüber und die haben ihre Geschichte. Und wenn man die Geschichte hört, dann ist das nicht schön erquicklich. Das ist meistens mit Elend und Leid verbunden. Dann stirbt der alte König in einem Krieg. Jetzt wird David tatsächlich König, der er sein darf. Er erlebt, als er König war, in seiner Familie Schreckliches. Mehrere Frauen, mehrere Kinder, Katastrophe Ehe, Katastrophe Familienleben. Ein Sohn von ihm vergewaltigt seine Halbschwester. Irgendwann denkt sich ein anderer Sohn von ihm, ich will nicht warten, bis mein Vater abdankt, ich will jetzt König werden. Und er jagt seinen Vater vom Thron. Und David ist wieder auf der Flucht. Es gibt einen Bruderkrieg, in dem der Sohn stirbt. Und David kann dann wieder in Jerusalem weiter als König residieren. Wir merken, ein sehr unruhiges Leben. Und ich glaube, die Bibel sagt es jetzt nicht, dass er am Ende seines Lebens einen Psalm dichtet, den vielleicht die meisten, wenn nicht sogar alle kennen. Psalm 23. Und ich möchte ihn gerne lesen. Psalm 23. Ich habe die Elberfelder Übersetzung und bin von Kind auf diese Übersetzung gewohnt, deswegen lese ich auch daraus vor. Manche kennen vielleicht den Luthertext, andere die Schlachterübersetzung, aber sie ändern sich ja nicht viel im Text. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Ich glaube, dieser Psalm drückt wirklich Sicherheit und Geborgenheit aus. Und wir wollen intensiv über diesen Psalm nachdenken. Aber bevor ich starte, noch eine Geschichte zu diesem Psalm. Zwei alte Schulfreunde treffen sich nach sehr langer Zeit wieder. Der eine war Prediger geworden, kein Berühmter, der einfach die Botschaft Gottes weitergab, jeden Sonntag. Der andere Schauspieler und Vortragskünstler. Er kommt aus einem, man sagt es, gläubigem Elternhaus. Seine Eltern waren also von neuem geborene Christen, aber er hatte damit nichts am Hut. Er steht jetzt auch kurz vor Vollendung seiner Arbeitszeit, 65 Jahre alt, und seine Freunde wollen ihn am Abschiedsfest veranstalten. Er sagt gerne zu, und die Freunde bitten ihn, er möge doch alle einladen, die er gerne einladen möchte. Und er lädt unter anderem auch seinen Predigerfreund ein. Wie er dazu kam, keine Ahnung. Und der Predigerfreund wollte erst gar nicht kommen. Der sagte sich, was will ich bei lauter Schauspielern und Vortragskünstlern? Aber er sagt doch zu. Und am Ende des Abends war es ein schöner Abend auch für ihn geworden. Kurz vor Schluss bitten die Gäste den Jubilar noch einmal, er möge etwas vortragen. Und er sagt unter der Bedingung zu, dass er, der Predigerfreund, auch noch etwas sagen dürfe. Die Bedingung wird ihm natürlich gewährt, ist ja seine Abschiedsfeier. Und wieder weiß ich nicht, wie es kommt. Der Vortragskünstler trägt Psalm 23 vor. Unnachahmlich. Als er endet, tosender Applaus. Jetzt ist der Predigerfreund dran. Und er holt aus seiner Tasche seine alte Bibel und liest Psalm 23 vor, so wie er ihn oft an Sterbebetten gelesen hatte. Und als er endete, war es totenstill. Da stand der Schauspieler auf und sagt: Habt ihr den Unterschied gemerkt? Ich kenne den Psalm, er kennt den Hirten. Ihr Lieben, vielleicht kennt ihr auch den Psalm 23, habt ihr im Konfirmandenunterricht gelernt oder im biblischen Unterricht oder in der Schule, ganz egal. Manche können vielleicht den Psalm 23 aufsagen. Aber die Frage ist nicht, ob du den Psalm 23 auswendig aufsagen kennst, sondern ob du den Hirten kennst. Das ist entscheidend, um diese Sicherheit und Geborgenheit zu bekommen. Dieser Psalm zeigt uns irgendwie, dass der David sich als ein Schaf sieht, denn er spricht von seinem Hirten. Und er meint sicher nicht einen Kuhhirten, sondern eher einen Schafhirten, weil er selbst früher die Schafe gehütet hat. Wenn ich jetzt zu euch sagen würde, ihr seid Schafe, dann werdet ihr zu Recht empört, oder? Und wenn ihr das zu mir sagen würdet, würde ich mich auch aufregen. Aber ich möchte euch ein Bibelwort lesen aus Jesaja 53, wo Gott uns tatsächlich mit Schafen vergleicht. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Die Bibel vergleicht uns alle, und ich will wieder mal ganz persönlich werden, ich weiß, ihr kommt aus einer Stadt und da kennt man das Sie, aber die Botschaft der Bibel ist eine persönliche, und das Wort Sie findet man nur in der Mehrzahl in der Bibel, sonst immer nur das persönliche Du. Deswegen möchte ich gerne das Du gebrauchen. Die Bibel sagt dir, dass du wie ein Schaf bist, nicht du bist ein Schaf, wie ein Schaf. Was ist das Kennzeichen von Schafen? Auf der einen Seite sehr intelligente Tiere, denn sie kennen die Stimme ihres Hirten. Auf der anderen Seite absolut dumme Tiere, denn sie laufen weg und finden nicht mehr nach Hause. Einen Hund kannst du aussetzen, eine Katze kannst du aussetzen. Wenn es nicht allzu weit weg ist, kommt die nach Hause, ob du willst oder nicht. Aber bei einem Schaf ist es nicht so. Das Schaf setzt du aus und es findet nicht mehr nach Hause. Und jetzt vergleicht die Bibel uns mit einem Schaf, weil wir uns alle von Gott, unserem Schöpfer, entfernt haben und nicht mehr nach Hause finden. Das ist die Analogie hier in diesem Vers. Ihr alle irrtet umher wie Schafe. Du und ich haben uns von Gott, unserem Schöpfer, entfernt. Das fing schon vor 6000 Jahren an, als die beiden ersten Menschen, Adam und Eva, ein einziges Verbot Gottes übertraten. Sie waren doch in diesem Paradies, in dem Garten in Eden und hatten tolle Gemeinschaft mit Gott und er hat ihnen ein Verbot nur gegeben. Sie konnten von allen Bäumen essen, außer vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott sagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Jetzt könnte man doch denken, ein einziges Verbot, wie dumm bist du eigentlich, um das nicht einzuhalten? Aber wisst ihr, es gibt einen, der das Elend von uns Menschen von Anfang an will und wollte, das ist der Teufel. Der kommt in Gestalt einer Schlange. Jetzt müssen wir nicht denken an eine Blindschleiche. Das Wort meint leuchtende Erscheinung, ja, in 1. Mose 3. Also eine Schlange, die irgendwas darstellt und die spricht jetzt mit der Eva und sagt ihr, Eva, also du bist ja eigentlich gut aufgehoben hier, aber das Beste fehlt dir noch. Wenn du davon isst, von diesem einen verbotenen Baum, dann wirst du sein wie Gott. Ihr stellt euch mal vor, wir sind eben am Lidl vorbeigefahren, am Morgen früh gäbe es im Lidl ein Angebot, wenn du das nimmst, wirst du sein wie Gott. Die Schlange wird ein bisschen hoch, Industriestraße 6 sein. Wir würden alle das machen wollen, oder? Das wäre doch ein Angebot. Und es hat die Eva gesagt, ja, das fehlt mir. Ich muss doch von dieser verbotenen Frucht essen. Seht ihr, die Eva hat nicht gezweifelt, dass Gott existiert. Das war kein Thema für sie. Das wusste sie. Aber sie wollte ihr Leben leben. Sie wollte nicht nach Gottes Regeln leben. Sie wollte nicht anerkennen, dass sie einen Herrn, eben Gott, über sich hat. Ich bin doch der Herr und entscheide selbst, oder? Merkt ihr, das ist vor 6000 Jahren geschehen, aber man könnte meinen, das wäre im Jahr 2025 passiert. Da hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. Wir wollen doch über unser Leben selbst bestimmen. So werden wir groß, so werden Kinder groß. Und die Bibel hat gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Der Tod in der Bibel meint nicht nur körperlicher Tod, der kam auch, sondern er meint zunächst geistlicher Tod, dass die Verbindung zu Gott gekappt ist, dass du nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott lebst. Und jetzt fragen wir uns, wie sieht es mit unserem Leben aus? Die Bibel hat ein einziges Wort dafür, das ist Sünde. Das kennt man ja heute kaum noch, oder? Also wenn du irgendwelche Damen fragst, was Sünde ist, dann sagen die zu viel gegessen. Und wenn du Herren fragst, was Sünde ist, dann denken die an die Verkehrssünderkartei in Flensburg. Da gibt es sowas, wo dann die Punkte eingetragen werden, wenn man zu schnell fährt. Aber die Bibel spricht von Sünde, wieder ein Beziehungswort, dass die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, kaputt ist, indem wir seine Gebote übertreten. Und wir werden sogar noch als Sünder geboren. Wir haben eine ganz schlechte Situation. Römer 5, Vers 12 sagt uns, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Weil sie alle gesündigt haben. Römer 3, 23, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Jetzt ist ich möchte manchmal so Zwischenfragen stellen, damit ihr mir nicht einschlaft, ja? Gilt das auch für dein Leben? Die Bibel sagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Da war mal eine Frau bei einem Seelsorger und der las ihr auch Römer 3, 23 vor. Wir sind allzumal Sünder, nach Luther-Übersetzung. Und die Frau, die nickt ganz kräftig. Ja, sagt der Seelsorger, dann bekenn doch mal deine Sünden. Was ich? Wer hat ihnen von mir erzählt? Merkt ihr, man kann ganz leicht sagen, wir sind allzumal Sünder. Das ist kein Problem, oder? Aber zu sagen, ich bin ein Sünder, das fällt uns schwer. Dann müssen wir ja mal akzeptieren, dass Gottes Urteil über unser Leben, über mein Leben tatsächlich wahr ist. Er stellt es fest und wir sagen, Gott, du hast recht. Ich bin tatsächlich von dir getrennt. Sünde trennt. Und Sünde trennt für ewig von Gott. Ihr Lieben, das ist keine billige Sache. Ob du jetzt mal über eine rote Ampel fährst und bezahlst 115 Euro dafür, dann ist es wieder gegessen, ja? Aber bei Gott ist eine einzige Sünde so schlimm, dass er sagt, du kommst nicht in meinen Himmel. Eine einzige Sünde trennt mich vom Himmel. Er ist zu rein von Auge, um Sünde zu sehen. Habakuk 1, Vers 13, Bibelzitat. Merkt ihr, dass das tatsächlich stimmt, was die Bibel sagt? Jesaja 53, noch einmal, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg, auf unseren Weg. Das ist die erste Antwort, wenn David hier fragt, wer ist eigentlich dieses Schaf? Die zweite Frage wollen wir uns ja stellen, wer ist der Hirte in diesem Psalm? Denn der ganze Psalm redet doch von einem Hirten. Wer ist dieser Hirte? Und wieder, die wichtigsten Fragen unseres Lebens bekommt man in der Bibel beantwortet. Und dann schlagen wir jetzt Johannes 10 auf und dann werden wir eine Antwort finden, wer dieser Hirte ist. In Johannes 10, Vers 11 sagt der Jesus Christus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Erst er lässt sein Leben für die Schafe. Jetzt dürfen wir denken, der lässt sein Leben für mich. Ich bin ja so ein verlorenes Schaf. Er lässt sein Leben dafür. Er ist der gute Hirte und er ist deswegen der gute Hirte, weil er für uns stirbt. Was hat das auf sich? Als er dort am Kreuz hängt, ich möchte jetzt nicht diese ganze Leidensgeschichte euch erzählen. Er hängt dort am Kreuz von 3 Stunden unter schrecklichen Qualen und dann auf einmal, mittags um 12 Uhr, wird es stockdunkel über dem ganzen Land, wie die Bibel sagt. Für 3 Stunden. Und am Ende dieser letzten 3 Stunden, dann ruft Jesus Christus vom Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er findet und hört keine Antwort. Aber die Antwort findet man wieder in Jesaja 53. Jesaja 53, jetzt Vers 5, zweiter Teil. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heil oder Rettung geworden. In diesen 3 Stunden dort am Kreuz, da hat Jesus Christus meine ganzen Sünden auf sich genommen und dafür die Strafe bezahlt mit seinem Leben. Aber nicht nur für mich hat er das getan. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gelassen. 1. Timotheus 2. Dort am Kreuz hat Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont. Da hat Jesus Christus quasi zu Gott gesagt, bestrafe mich für die Schuld von Thomas Thiel. Ich will sie bezahlen. Und Gott hat tatsächlich meine ganze Schuld an seinem eigenen Sohn abgerechnet. Und dann stirbt er am Kreuz. Er gibt tatsächlich sein Leben. Johannes 19, Vers 30, dann sagt er, es ist vollbracht. Das kann man auch übersetzen, es ist bezahlt. Die Botschaft vom Kreuz kommt, die Schuld ist bezahlt. Das ruft der Jesus Christus dort vom Kreuz herunter. Und dann neigt er das Haupt und übergab den Geist, sagt die Bibel. Dieser Hirte hat sein Leben für uns verlorene Schafe eingesetzt. Für dich und mich. Noch etwas zu diesem Hirten. Dieser Hirte kümmert sich dann um jedes einzelne verlorene Schaf. In einem Gleichnis in Lukas 15 macht er das sehr deutlich. Lukas 15, Vers 3. Jesus sprach zu ganz frommen Leuten dieses Gleichnis und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, das meint der Umkehr zu Gott, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben, so meinen sie. 100 Schafe, eins verloren, und der Hirte geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Ich finde diesen Satz, bis er es findet, so einzigartig, oder? Der gibt nicht eher auf. Der geht jedem Menschen nach. Und die Bibel sagt, mindestens 2 oder 3 Mal klopft er an und sagt: Ich will doch dein Hirte sein. Ich habe mein Leben für dich gelassen. Lauf doch nicht länger fort. Seht ihr, als Kind habe ich gerne Verstecken gespielt. Ihr vielleicht auch. Da war das Ziel dieses Spiels doch nicht gefunden zu werden. Man wolle sich ja freischlagen, ja, und nicht gefunden werden. Und manchmal habe ich so den Eindruck, als Erwachsene machen wir das vor Gott. Wir laufen fort und fort und fort und wollen nicht gefunden werden. Und heute Abend darfst du mal stehen bleiben und sagen: Herr Jesus, hier bin ich. Ich will nicht länger fortlaufen. Ich möchte mich finden lassen von dir. Ich möchte doch gerettet werden und nicht verloren gehen. Ein Schaf, das nicht gefunden wird, geht verloren. Unweigerlich. Es findet nicht nach Hause. Drum lass dich finden von diesem Hirten, von dem Herrn Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu Psalm 23 wieder. Der David sagt: Der Herr ist mein Hirte. Er hat also eine persönliche Beziehung zu diesem Hirten. Ich hatte eben gesagt, der Jesus hat sein Leben für alle gelassen. Aber das ist keine Generalamnestie, ja? Jeder muss das Angebot der Rettung selbst in Anspruch nehmen. Ich möchte es mit einem Gutschein mal vergleichen. Wir haben bald Weihnachten, da gibt es Weihnachtsgeschenke, manchmal weiß man nicht zu schenken, also schenkst du einen Gutschein. So, den Gutschein, den legst du jetzt zu Hause in die Schublade. Was nützt er dir dort? Du kannst ihn abends angucken. Freust dich an der schönen Schrift, wie er ausgestellt ist. Toll, oder? Was nützt er dir in der Schublade? Nichts. Du musst den Gutschein einlösen, dann bringt er dir was. Und genau das ist die Botschaft. Der Jesus sagt: Ich bin für dich gestorben. Aber das gilt dir nur, wenn du sagst: Ich brauche dich auch als meinen Retter. Wenn du mich gar nicht haben willst, dann eben nicht. Dann nützt dir mein Tod überhaupt nichts. Wie kann man die Beziehung zu dem Herrn Jesus bekommen? Und hierfür ist eine Entscheidung notwendig. Seht ihr, als ich meine Frau heiratete, habe ich eine innige Beziehung bekommen, ja? Und ich musste beim Standesamt unterschreiben. Musste mich entscheiden, ja? Ganz klar, die willst du haben zur Ehefrau. Und sie musste es auch. Und seitdem haben wir eine Beziehung, ja? Vorher schon verlobt, klar, aber das war die innigere Beziehung, Ehe. Und jetzt bietet der Jesus Christus dir an, dass du eine Beziehung zu ihm eingehst. Sünde trennt dich von ihm. Also muss die Sünde weg. Ja, sonst gibt es keine Beziehung. Wie bekommt man die Sünde weg? Wie kann man das wegschaffen? Oh, du kannst überlegen, ab heute lebe ich ohne Sünde. Wenn eine Möglichkeit, oder? Schaffst du das? Keiner schafft es. Kannst ja mal testen. Morgen Abend können wir noch mal reden, ob du es bis morgen Abend geschafft hast, den ganzen Tag nicht zu sündigen. Das heißt, keinen schlechten Gedanken, kein böses Wort. Und schaut immer hinten gegen. Schaffen wir nicht. Damit kriegen wir die Sünden nicht weg. Wie bekommt man die Sünden sonst weg? Ja, die Bibel sagt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also, erste Bedingung ist, die Sünden bekennen. Ehrlich vor dem Herrn Jesus, vor Gott mal sagen, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Vergib mir bitte meine Sünden. Das fällt uns schwer, weil wir stolze Leute sind. Wir halten ja noch was von uns. Und wenn es um das Thema Sünde geht, dann ist der Nachbar immer viel schlechter dran als ich. Ja? Das sind viel größere Sünder. Klare Sache, immer. Nachbar ist immer schlimmer dran als ich. Aber glaubst du, du könntest einmal vor Gott erscheinen und sagen, mein Nachbar war ein größerer Sünder? Dann wird Gott zu dir sagen, jetzt bist du dran, Nachbar kommt gleich. Die Ausrede funktioniert nicht. Zweites Bibelwort dazu, wie man Sünden wegbekommt. Also erstens ist aufrichtiges Bekenntnis. Und dann sagt die Bibel in Apostelgeschichte 10, Vers 43. Diesem, damit ist der Jesus Christus gemeint, geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also, ich muss an den Retter glauben. Und das bedeutet mehr als nur für wahr zu halten, dass er geboren wurde, gestorben ist, im Grab gelegen hat, auferstanden ist und jetzt wieder im Himmel ist. Das sind einfach Tatsachen. Das ist nicht der biblische Glaube. Das reicht nicht. Biblischer Glaube an den Retter fängt wieder damit an, dass ich verloren bin und es akzeptiere und dann darauf mein ganzes Vertrauen setze, dass er am Kreuz für wen gestorben ist? Für mich persönlich. Und ich sage ihm, Herr Jesus, ich setze mein Vertrauen auf dich, dass du dort am Kreuz meine Schuld bezahlt hast, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte, dass du jetzt mein Retter wirst. Und ich will dein sein. Für immer. Dann hast du diese Entscheidung getroffen, ja? Und bist diese Beziehung eingegangen. Er reicht dir die Hand. Er sagt, komm zu mir. Und jetzt ist deine Entscheidung gefragt. Du kannst die Hand ausschlagen, du kannst sie wegschlagen oder ergreifen. Und wie du dich entscheidest, Gott nimmt deine Entscheidung ernst. Er zwingt niemandem das auf. Er sagt in Offenbarung 3,20 einmal, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und ich meine, Gott ist ein Gentleman, oder? Der tritt keine Türen ein, der klopft. Und diese Tür hat nur innen einen Griff. Du musst öffnen und sagen, Herr Jesus, komm herein, ich brauche dich. Ich bin ohne dich verloren. Rette mich. Sei mein Retter. Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Jetzt kannst du mir vielleicht sagen, ich hoffe es. Das würde mir nicht genügen. Das muss man wissen. Entweder ja oder nein. Dazwischen gibt es nichts. Als du hier reingekommen bist und ich dich jetzt fragen würde, bist du durch diese Tür hereingekommen, würdest du mir da auch noch nicht sagen, ich hoffe, oder? Würde jeder sagen, natürlich, siehst mich doch hier. Und genauso ist es bei dem Herrn Jesus auch. Entweder hast du ihn hereingelassen oder nicht. Entweder ist er dein Retter geworden oder nicht. Das muss man wissen. Vor einigen Jahren oder vielen Jahren gab es in den Schweizer Alpen eine tolle Geschichte. Ich habe hier auch nur in einer Heftchen gelesen. War ein kleiner Junge, Henry, 12 Jahre alt, hat die Schafe seiner Eltern oder Ziegen seiner Eltern gehütet und geweidet. Und er bekommt Besuch und der Wanderer fragt ihn nach dem Namen und Alter und so weiter und sagt dann, kennst du eigentlich den guten Hirten? Oh nein, den kenne ich nicht. Ich bin ein guter Hirte, aber den guten, den kenne ich nicht. Oh, sagt der Wanderer, den musst du kennenlernen. Und er erzählt ihm von meinem Jesus Christus. Fragt dann zwischendurch mal, Henry, wie sieht es eigentlich mit deinem Leben aus? Du willst doch in den Himmel. Ja klar will ich dahin nachher. Henry, hast du schon mal Böses getan? Und Kinder sind in der Regel ehrlicher als alte Leute. Die sagen, jawohl. Der Henry sagt, jawohl. Ich habe mich gezankt zu Hause schon. Ich höre nicht immer auf meine Mama. In der Schule schreibe ich schon mal ab. Also so wie normale Jungs mit 12 Jahren das sind, ja? Sagt der Wanderjunge, hast du ein Problem? So kommst du nicht in den Himmel. Ja, aber da will ich doch hin, was muss ich tun? Und erzählt der Wanderer auch noch einmal von dem Herrn Jesus, dass er gerade für den Henry gestorben ist. Und dass der Henry Schuld bezahlt hat und der Henry das Angebot annehmen kann. Und sagt der Henry, das will ich doch jetzt. Muss ich dafür in die Kirche gehen? Nein, gar nicht, kannst du hier auf der Alm machen. Und dann hat er auf der Alm gebetet, hat seine Sünden bekannt und den Herrn Jesus eingeladen in sein Leben, in sein Herz. Hat er nachher gesagt, danke, Herr Jesus, dass du jetzt mein Hirte bist, mein Retter bist. Der Wanderer will wieder weggehen, aber bevor er geht, lernt er diesem Jungen noch einen Bibelvers. Der besteht aus 5 Worten. Der Herr ist mein Hirte. Und damit der Henry das nie mehr vergisst, für jeden Finger meiner linken Hand jetzt, der Herr ist mein Hirte. Ich habe schon deutlich gemacht, was der wichtigste Finger jetzt ist. Das ist der Ringfinger, mein Hirte. Und Henry lernt diesen Vers natürlich, kommt nach Hause, erzählt seinen Eltern, Mama, Papa, habe ich erlebt. Und diesen Vers habe ich noch gelernt. Die Eltern freuen sich auch, dass Henry diese Entscheidung getroffen hat. Und irgendwann wird es Winter und der Henry muss zur Schule, kommt nach Hause. Und der Vater sagt, du musst wieder runter ins Dorf in die Apotheke und Arznei holen, Mama ist krank geworden. Und der Henry geht in die Apotheke runter und die Eltern warten oben und Henry kommt nicht. Voller Sorge ruft der Vater an und in der Apotheke bekommt gesagt, ja, der war hier, der müsste längst wieder zu Hause sein. Der Vater trommelt die Nachbarn zusammen und sie machen sich auf den Weg runter ins Tal. Und dann sehen sie, unten im Tal ist eine Lawine über die Straße gezogen. Und sie holen lange Stäbe und schauen in der Lawine nach. Und tatsächlich, dort liegt Henry unter den Schneemassen begraben und ist tot. Und dann schaut der Vater genau hin. Und dann sieht er, der Henry hat mit seiner rechten Hand den linken Ringfinger umklammert. Als er wusste, ich schaff's nicht mehr, der Schnee ist schneller als ich, hat er an diesen Vers gedacht, der Herr ist mein Hirte. Kannst du das auch sagen? Der Herr ist mein Hirte, nicht der Hirte, sondern mein Hirte. Denn das, was nachfolgend steht, ab Psalm 23, Vers 1b, gilt nur für solche, die 1a sagen können, der Herr ist mein Hirte. Damit steht und fällt alles, ob du Jesus als deinen Hirten kennst oder nicht. Wenn du ihn kennst, dann gilt, mir wird nichts mangeln. Wie David. Du hast doch so ein schreckliches Leben hinter dir und dann sagst du, mir wird nichts mangeln? David hat erlebt, dieser Herr, sein Hirte, hat ihn nicht verlassen. In allen schwierigen Situationen seines Lebens war dieser Herr bei ihm. Und deswegen kann er mit Zuversicht sagen, mir wird nichts mangeln. Das ist für die Zukunft. Lieben, wenn du Jesus hast als deinen Hirten, dann bist du in völliger Sicherheit bei ihm geborgen. Mir wird nichts mangeln. Wir hatten heute Nachmittag hier ein kleines Kaffee trinken und dann erzählte jemand aus seiner Familie von früher, kein Essen auf dem Tisch. Familie saß um den Tisch und dann dankt der Vater für das Essen. Jeder würde denken, hat er es noch all? Der dankt für das Essen und dann, als er Amen sagte, klopft draußen an der Tür und da bringt die Nachbarin einen Topf Kartoffelsalat herbei. Das ist, wenn man diesen Hirten kennt, mir wird nichts mangeln. Vor einigen Jahren hatte ich einen Autounfall, unverschuldet, aber der Schuldige, der sagte, ich wäre schuld und hat mich dann verklagt. Und ich habe 2 Jahre lang auf 5.000 Euro verzichten müssen. Ich brauchte aber ein neues Auto und mir fehlten 5.000 Euro. Ist eine große Summe, oder? Eines Tages kommt ein Bekannter, der wusste nichts davon, kommt zu mir und sagt, der ist geschäftlich viel unterwegs, ich bin geblitzt worden. Und ich hatte gedacht, ich müsse meinen Führerschein abgeben und habe für die Gerichtsverhandlung dann schon Geld zurückgelegt, damit ich einen Fahrer mieten kann, der mich dann chauffiert. Und bei der Gerichtsverhandlung werde ich freigesprochen. Das Geld, das Gott mir geschenkt hat, gebe ich jetzt dir. Wisst ihr, wie viel Geld das waren? 5.000 Euro. Das habe ich vorher nie erlebt und danach nicht mehr. Aber in dem Moment brauchte ich 5.000 Euro. Das ist, mir wird nichts mangeln. Ihr Lieben, auf so einen Herrn kann man sich verlassen. Auf so jemanden kannst du dich stützen und sagen, Herr, du bist bei mir. Du wirst mich nicht allein lassen. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Bei ihm findest du Nahrung für die Seele. Grüne Auen, wo das Schaf dann Gras fressen kann, ja, in Ruhe fressen kann. Für uns mal heute übertragen, wo wir uns hinsetzen und dieses Bibelwort hier haben und wo dieser Herr durch sein Wort zu mir redet, wo ich Nahrung für die Seele bekomme. Die findest du nicht im Fernsehen, diese Nahrung. Die findest du nur in diesem Buch. Und er gibt dir seine Worte. Da kannst du mal aufschlagen und dann findest du wunderbare Worte, die direkt in dein Herz hineinsprechen. Wie er sagt in Hebräer 13, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Da merkst du, das sind Worte, die brauche ich gerade heute. Er führt mich zu stillen Wassern, wo man trinken kann. Wieder der Durst der Seele wird bei dem Herrn Jesus Christus gestillt. Auf dem letzten Blatt der Bibel sagt er noch einmal, wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, gratis, kostenlos. Er erquickt meine Seele. Aufleben gibt es bei dem Herrn Jesus. Wenn du richtig niedergeschlagen bist, wenn du, man sagt das heute, Depri-Phase hast, ja? Bei dem Herrn Jesus kannst du wieder aufleben. Erquicken meint aber auch, er stellt wieder her. Manchmal geht man ja auch als ein Schäfchen des Herrn Jesus ein bisschen krumme Wege. Und das sind keine guten Wege. Krumme Wege sind keine guten Wege. Und dann will er wieder dafür sorgen, dass wir gerade Weg hinterhergehen. Er möchte nämlich uns glücklich machen. Sein Ziel für unser Leben ist, dass wir ein glückliches Leben in Gemeinschaft mit ihm führen. Dazu muss er manchmal so ein bisschen ziehen, ja. Manchmal braucht man sogar so einen Hund. Ein Schäfer braucht einen Hund, der schon mal das Schaf so ein bisschen zwickt, damit das wieder auf gute Linie kommt. Das macht der Jesus alles mit uns, aber nicht um uns einfach nur zu gängeln, sondern damit wir wieder mit ihm gute Gemeinschaft genießen dürfen. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, bei dem Herrn Jesus Christus findest du Leitung. Der sagt dir, wie Eheleben funktioniert, wie Familienleben wie funktioniert, wie Arbeitsleben funktioniert. Alles möchte er leiten. Wir sind heute in einer Gesellschaft angekommen, wo alles auf den Kopf gestellt wird. Also was gestern Gültigkeit hatte, das ist heute schon wieder verworfen. Und morgen wird es wieder anders sein. Da kannst du dich auf nichts verlassen. Und wenn du dich auf irgendeinen Menschen verlässt, was der vor der Wahl verspricht, dann stellst du einmal fest, oh, ganz anders kommt es ja. Also das bringt überhaupt nichts. Leitung durch Menschen, vergiss es. Sind schlechte Leiter. Aber dieses Bibelwort, dieses Bibelbuch, das leitet uns auf guter Bahn. In Pfaden der Gerechtigkeit, wo wir gerade gegen gehen können. Und wir merken, das ist ein gutes Leben. Wenn du Jesus hast, dann kannst du das erleben. Und jetzt kommt der mittlere Vers dieses Psalms. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles. Und jetzt wechselt der David auf einmal das Personalpronomen. Er spricht nicht mehr von er. Er sagt, du bist bei mir. Tal des Todesschattens. Wir haben alle schon an Gräbern gestanden. Und dann wollen Menschen irgendwelchen Trost spenden. Schaffen sie nicht. Aber einer ist da, der wirklich tröstet. Das ist dieser Hirte. Ich erinnere mich an eine Beerdigung einer 42-jährigen Frau, die vielleicht 5 Jahre vorher ihr Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben hat. Sie hatte aus erster Ehe 2 erwachsene Kinder von 17, 19 Jahren. Und diese beiden hatten noch keine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Sie standen jetzt am Grab ihrer Mutter. Das Schluchzen dieser beiden werde ich nie vergessen. Völlig hoffnungslos. Sie hatten Jesus nicht. Man musste sie gewaltsam vom Grab wegziehen. Ganz schrecklich. Wenn man Jesus hat, kann man auch in solchen Situationen erleben, er trägt durch, du bist bei mir. Und wenn es ans eigene Sterben geht, da schieben wir lange vor uns her, ja, dann lesen wir gerne in der Zeitung, weil da irgendjemand 100 Jahre alt geworden ist und denken wir natürlich auch, aber wir haben keine Gewähr. Manchmal stellt man sich das eigene Sterben doch vor, oder? Wie wird das sein? Man denkt da, man liegt so schön im Bett und wacht dann einfach morgens nicht mehr auf. Ja, wird nicht immer so sein? Wenn du deine Hand nicht mehr kraftvoll heben kannst, deine Hand deiner Frau oder von wem auch immer festhalten kannst, dann ist einer da, der hält deine Hand fest. Der hält dich fest. Er lässt dich nicht. Ihr Lieben, so kann man in die Ewigkeit abtreten. Wenn man ihn zur Seite hat. Ohne ihn schrecklich. Und mit ihm ist ein Hinübergleiten in die Ewigkeit. Er hat versprochen, du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Er spricht von einem Tisch. Der Tisch, möchte ich sagen, ist voller Leckereien. Also ich mag schon mal gerne gutes Essen. Dann isst man automatisch mehr, als man eigentlich essen wollte. Also heute Abend wollte ich eigentlich nicht so viel essen, ja, ich habe ja mehr gegessen. Und hier ist der Tisch voll von, da steht drauf, Vergebung der Sünden. Wisst ihr, da steht drauf, Gotteskindschaft. Das gilt für alle, die Jesus als Retter haben. Vergebung ihrer Sünde. Das bedeutet, Gott wird dich nie mehr bestrafen für irgendeine Sünde. Denn sie ist hinter seinen Rücken geworfen, sie ist weg. Da bist du Gottes Kind geworden. Du bist von Gott sogar gerecht gesprochen worden. Noch viele Dinge liegen auf diesem Tisch. Und du musst nur zugreifen. Sie sind ja alle geworden schon, aber du musst genießen. Alles das stellt der Jesus zur Verfügung. Mein Becher fließt über. Und manchmal merkt man das dann fast das Herz überhaupt nicht, das, was der Jesus da reingießen möchte, wo wir merken, boah, das kannst du gar nicht alles verstehen und fassen. So gewaltig ist das. Dann kommt der letzte Vers. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Wer Jesus als Retter hat, darf wissen, er meint es gut mit mir. Psalm 119, Vers 68 sagt, Gott ist gut und tut Gutes. Seht ihr, ich verstehe nicht alle Wege Gottes, aber ich darf ihm völlig vertrauen, dass er gute Wege mich führt. Und dann Barmherzigkeit werden mir folgen. Barmherzigkeit übersetze ich gerne beim armen Herzen sein. Wenn es mir so richtig dreckig ums Herz ist, dann ist er bei meinem armen Herzen. Er weiß, wie es mir geht. Er hat selbst alles hier auf dieser Erde erlebt. Einsamkeit, Trauer, Schläge, Ablehnung, Spott, Hohn, alles erlebt. Aus eigener Erfahrung hat er Mitleid mit mir. Und dann kommt der letzte Absatz, letzte Vers, Teilvers. Ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Möchte ich gerne anwenden auf den Himmel. Ihr Lieben, dann geht's für ewig nach Hause. Der Himmel ist ein wunderbarer Ort. Da gibt es kein Leid, keine Tränen, keine Schmerzen, kein Tod mehr. Da ist der Jesus Christus und da werden wir ihn sehen, wie er ist. Da steht am Ende meines Lebens, weil ich Jesus habe, weil ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Wie merkt ihr, wie sicher und geborgen jemand ist, der diesen Satz sagen kann? Der weiß, auch die Zukunft ist geregelt. Wenn ich hier die Augen schließe, werde ich sie bei dem Herrn Jesus öffnen und werde für immer bei ihm sein, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Pfarrer Busch erzählt eine Geschichte. Er hat einen guten Bekannten aus der Industrie, der ihm schon mal Geld zusteckt für seine Jugendarbeit, aber sonst wollte er mit Gott und Kirche nichts zu tun haben. Und eines Tages gibt es wieder eine Trauung und jetzt ist dieser Mann aus der Industrie da, weil er kommen muss jetzt in die Kirche zu der Trauung. Und er sitzt jetzt da. Die Braut, die hat Kinderstundenmitarbeiterin war sie gewesen. Und die Kinder stehen oben auf der Empore und singen ein Lied. Weil ich Jesu Schäflein bin. Pfarrer Busch schaut auf den Mann von der Industrie und er sieht, der zittert und wird kreidebleich. Er will schon einen Arzt holen. Und dann sieht er, wie dieser Mann weint. Da ist dieser Mann aufgegangen, die Kinder da oben, die singen, weil ich Jesu Schäflein bin, die haben mehr als ich mit meinen Millionen oder meinen Hunderttausenden. Kennt ihr das Lied? Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. Sollt ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein? Denn nach diesen Erdentagen werde ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen. Ja, mein Glück ist groß. Das ist Psalm 23. Ich möchte noch zwei Bibelverse lesen zur Sicherheit aus Johannes 10, Vers 27 und 28. Geht es wieder um das Thema Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ein Schäflein des Herrn Jesus ist festgehalten von seinen Händen und von der Hand des Vaters. Und niemand ist stärker als der Vater und der Jesus. Niemand kann uns aus seinen Händen rauben. Da bist du in völliger Sicherheit und brauchst keine Angst mehr zu haben. Wer einmal ein Schäflein dieses Herrn geworden ist, wird von ihm festgehalten. Noch eine Bibelstelle aus Jesaja 43. Wir wollten ja über Sicher und Geborgenheit ein bisschen nachdenken. Jesaja 43, Vers 1, zweiter Teil. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Vers 4, weil du teuer wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Ich habe dich erlöst, freigemacht von der Schuld, aus der Knute des Teufels, der Sünde, frei, Vergebung meiner Sünden. Du bist mein. Ihr Lieben, wir gehören dann dem Herrn Jesus an. Und da haben wir keinen Zweifel, dass er uns durchbringt durch diese Zeit. Er hat es versprochen. Ihr Lieben, das lässt mich wirklich Geborgenheit erleben. Als ob er sagt, kommt doch her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. An sein Herz gehen. Matthäus 11, Vers 28. Schließen möchte ich gerne noch einmal mit Offenbarung 3, Vers 20, diesen Vers, den ich gerne anwenden möchte. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Heute Abend an deiner Herzenstür. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Willst du nicht heute Abend öffnen? Zu dem Herrn Jesus kommen, ihm dein Herz geben, dein Leben geben, deine Sünden ihm bringen, damit er sie dir vergeben kann und du ein Schäflein dieses guten Hirten geworden bist. Ich möchte noch beten zum Schluss. Da steht dir dazu noch mal auf. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du der gute Hirte für uns verlorene Schafe geworden bist. Aber du willst persönlich der gute Hirte eines jeden werden. Bitte schenk jedem den Mut, der noch nicht gekommen ist, zu dir heute Abend ernst zu machen, ganze Sache zu machen. Die Schuld dir zu bringen und im Vertrauen, dass du am Kreuz auch für ihn oder sie gestorben bist. Das Herz öffnen, damit du hereinkommst. Herr, segne dazu dein Wort. Ich möchte dir danken, dass ich weiß, bei dir bin ich völlig sicher und weiß mich geborgen in deinen Armen. Herr, ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Nehmt bitte noch mal ganz kurz Platz vielleicht. Wer Fragen hat, kann sie gerne mit mir bereden. Wir haben sicher auch hier einen Raum, wo man zurückgezogen ist, dass man was besprechen könnte unter vier Augen. Mir liegt daran, dass ihr alle diese Entscheidung trefft. Seht ihr, ich kriege keine Provision dafür. Aber ihr erlebt den Herrn als Hirten für euer ganzes Leben. Es lohnt sich, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben auch noch Gelegenheit, hinten an den Tischen ein bisschen zu knabbern, was zu trinken, auszutauschen, Gespräche zu führen. Gott segne euch.